Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
Ich habe nachgedacht in den letzten Wochen, ganz unabhängig von so tagespolitischen Wahlkampfgeschichten, die man so aus den Schlagzeilen mitbekommt, dass ich ja vor kurzem auf einer Konferenz war von Maya Göpel und Richard David Precht. Und es war die Utopie-Konferenz. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es darum geht, dass dort eine sehr liberale, aktivistische Elite sich bewegt und gemeinsam überlegt, welche Strategien des Change-Managements hat man. Also wie kann man eigentlich diese Transformationsabsichten, die man hat, diese Reformbewegung, die man ja eigentlich darstellt, wie schafft man es, die mehrheitsfähig zu bekommen? Und mich hatte da ein Stück weit etwas gestört, dass ich in einem Begriff übersetze, den ich ja von Ihnen habe, nämlich dass das trivialpädagogisch daherkommt, weil ich das Gefühl hatte, dass in dem Moment, in dem sich eine Masse oder ein Klientel aufstellt und sagt, ich weiß ja eigentlich schon, wo es hingeht, ich muss es nur auf pädagogische Art und Weise den anderen so eintrichtern, dass sie es auch verstehen, dass das ja auf eine Art und Weise irgendwie abwertend genau dieser Mehrheit gegenüber ist und dass ich auch gar nicht glaube, dass es dafür eine Strategie gibt. Und das ist etwas, worüber ich heute nachdenke, ob ich glaube, dass man Transformation aus irgendeiner Warte heraus nach unten diktieren kann oder ob man eigentlich ganz andere Reize in Menschen auslösen muss als ich weiß ja schon etwas und wie kann ich dich bewegen, dass du es genauso siehst.
Ja, aber vielleicht ist ja sogar noch die Formulierung Reize auslösen noch in derselben Falle. Also ich glaube, vielleicht kommt man weiter in der Verfolgung. Also letztlich geht es ja um den Wunsch, Dinge zu verändern. Und da man das nicht alleine kann, braucht man andere dafür. Und jetzt ist ja die große Frage, wie kriegt man die anderen dazu? Ja, aber der Weg dahin könnte möglicherweise ein anderer sein als ein pädagogischer oder ein werblicher, ja, sondern dass man vielleicht danach sucht, was sind denn eigentlich die Gemeinsamkeiten, die gemeinsamen Erfahrungsebenen oder so, an die man anknüpfen kann, um dann vielleicht auch zu lernen, wie man den eigenen Impuls anders ausrichten kann oder auf etwas anderes. Also, dass man sozusagen 3 Stufen runtergeht und gar nicht sozusagen den eigenen Zugang erstmal als denjenigen versteht, der unbedingt verfolgt werden muss.
Ist das nicht ein Moderationsstil oder ein Diskursstil, der sich ganz grundlegend unterscheidet eigentlich zwischen Linken und Konservativen? Ich habe bei Linken immer mehr das Gefühl, dass wenn sie versuchen, eben so eine Art Veränderungsstrategie umzusetzen, dass es immer ein sehr kognitiver und deshalb funktionalistischer Diskurs ist, während ich ja bei Konservativen, die zum Beispiel auf eben so kulturelle Symbole Rücksicht nehmen, wie die Currywurst verbindet uns oder wir haben eine gemeinsame Identität durch das Nackensteak. Also in dem Moment, in dem man auf so kulturelle Eingebundenheiten und Geflogenheiten und auch auf die eigenen Geschwindigkeiten mehr Bezug nimmt, ist doch eigentlich der Konservative derjenige, der weniger funktionalistisch und weniger, also eigentlich auch reduzierend versucht, diese Diskurse zu führen als der Linke.
Wenn man das so pauschal gegeneinander setzen will und wenn man das macht, ist es gewissermaßen der Klassiker. Es ist immer schon der Klassiker gewesen. Also es gibt ja Auseinandersetzungen von Adorno oder Bloch. Warum ist der faschistische Agitator erfolgreich und der kommunistische nicht? Und Lösung ist immer, der kommunistische ist deswegen nicht erfolgreich, weil er die ganze Zeit mit Zahlen und Fakten argumentiert, während der andere in der Lage ist, sozusagen emotional zu argumentieren und eine Gemeinde zu bilden. So, jetzt ist der Konservative natürlich nicht gleich der faschistische Agitator, aber in der Tat ist es so, dass diese scheinbar rationale Überzeugungsrhetorik sozusagen ja immer gegen den Schrank läuft. Ja, und wir haben es ja genau an der Stelle, wo es jetzt gar nicht direkt um Politik geht, sondern um Fragen der Lebensstile, der Veränderung von Lebensstilen. Und so hat man es ja genau mit diesem Problem zu tun, ja, dass dieses Argumentieren mit irgendwie CO2-Zahlen und Werten aller Art oder sowas an die Lebensstile eben überhaupt nicht ranreicht. Ja, und dann hat aber die Szene, wenn ich das so polemisch sagen darf, weil ich zu der ja selber gehöre, darf man das ja, das ganz große, quasi die Lebensaufgabe, sich daran abzukämpfen an der berühmten Frage, die Leute wissen doch alles, warum, warum handeln sie denn nicht so? Und da kann man sozusagen sein halbes Leben damit verbringen, dieses Rätsel zu lösen. Dabei ist das Rätsel keines, weil das eben lebenspraktisch so von den Aufgaben, den Aufmerksamkeiten, die man hat, keine Rolle spielt. Und das ist, insofern ist man da auf einem falschen Weg, aber der schafft viel Arbeit, der falsche Weg.
Ich habe jetzt mit einigen Aktivisten aus dieser Szene gesprochen, die dann immer für sich formulierten, dass sie jetzt auch ein bisschen mal Projekte machen möchten, dass sie mal in der Autoindustrie ein Praktikum machen möchten, dass sie sich mal mit Gastarbeiterfamilien in Nordrhein-Westfalen unterhalten wollen, was der Infrastrukturwandel im Prinzip auch mit deren Familiengeschichte gemacht hat. Also auch da die Offenheit und die Bereitschaft, auf diese Milieus zuzugehen. Aber gleichzeitig ist das ja etwas, wenn die Person nicht in diesem Milieu ist, ist es doch auch schwierig, sich das irgendwie anzueignen. Das hat ja auch schon wieder was Übergriffiges, dass ich das versuche kennenzulernen, obwohl ich eigentlich nicht in der Position stecke und dann versuche, eine Art von Empathie aufzubauen, die aber so oder so immer inszeniert sein muss, weil sie von außen kommt. Das heißt, für mich ist die Frage, schafft man es in dieser Transformationsszene, eine Bindung aufzubauen zu dieser, ich sage es jetzt auch mal pauschal, Mehrheitsgesellschaft, indem ich mich vielleicht auch im Lebensentwurf und in den Symbolen anbiedere? Oder geht es eigentlich um etwas anderes, dass ich diese Mehrheitsgesellschaft in ihrem Selbstwirksamkeitsgefühl ganz anders anspreche und sie für sich selbst sprechen lasse?
Ich hätte noch was Drittes, aber vorher würde ich noch sagen, dass ich diesen Versuch, also mich da mit solchen Lebenswelten vertraut zu machen, erstmal sehr ehrenhaft finde. Da finde ich nichts Schlechtes dran. Das ist schon wesentlich mehr, als den eigenen Käse für die Welt zu halten und damit hausieren zu gehen. Ja? Also das finde ich eigentlich okay. Aber ich glaube, der Schlüssel liegt einfach darin, dass man ein Angebot machen muss. Und dann gucken muss, ob dieses Angebot angenommen wird. Das heißt, ob das irgendwie attraktiv für andere ist. Und ich war gestern auf dem 50-jährigen Jubiläum von Greenpeace. Und Greenpeace hat ja, als es gegründet wurde und vielleicht in den ersten 2-3 Jahrzehnten seines Bestehens, permanent ein Angebot gemacht. Aber dieses Angebot bestand nicht darin, zu sagen, ihr müsst jetzt alle gut sein, sondern die haben Bilder und Geschichten erfunden. Die sind halt auf Schornsteine geklettert oder haben Kämpfe mit Walfangbooten gemacht, haben Bilder erzeugt, David gegen Goliath und solche Sachen. Und man kann ja diese Bilder und die Geschichten, die dazugehören, als ein Angebot verstehen, sich dann mit dem Anliegen von Greenpeace zu beschäftigen. Das heißt, mit dem Schutz der Meere in dem Fall oder anderen Umweltthematiken. Und dann ist man aber als derjenige, dem das angeboten wird, frei, mit dieser Geschichte und diesen Bildern etwas zu machen oder nicht. Das heißt, man kann sich davon affizieren lassen oder kann sagen, das interessiert mich nicht oder das finde ich jetzt aber regelverletzend, das finde ich nicht gut. Ja? Aber ich glaube, die Kraft, die diese NGO entfaltet hat, besteht schlicht und ergreifend darin, dass sie ein Angebot gemacht hat, aber nicht beim Machen des Angebotes schon gefragt hat, welche Menschen können wir denn damit mitnehmen? Ja, sondern das hat sozusagen etwas, was sich aus der eigenen Qualität schöpft.
Mich beschäftigt, auf welche Art von Reiz man reagiert, dass man ein Angebot annimmt oder nicht. Und ich unterscheide von Angeboten, die auf so eine Art Fremdreiz reagieren und Angeboten, die aus so einem Eigenreiz entstehen. Und in dem Moment, in dem ich vielleicht mit guten Argumenten jemanden überzeuge und mit einer Bodenständigkeit und mit einer Empathie nochmal eine Bindung aufbaue und jemandem ein politisches Angebot mache und ihn darum bitte, es zu unterstützen, ist es ja in dem Sinne, wäre es immer noch quasi ein Gefallen auf Basis eines Fremdreizes für jemand anderen. In dem Moment, in dem ich aber auf die Selbstwirksamkeit einer Person abziele und sage, deine Lebensgestaltung, die verliert sich nicht in irgendeiner globalisierenden Ohnmacht, sondern wir können deine Lebenssituation verbessern, indem wir neue Wohlstandskorridore durch nachhaltige Technologie gründen, indem wir die Mehrkosten, die so ein Strukturwandel mit sich bringt, eben nicht auf genau dich abwälzen, spreche ich jemanden ja quasi in seiner eigenen Selbstwirksamkeit an. Und ich glaube für mich, als jemand, der sich ja auch ein bisschen in der Politik bewegt, dass das doch eigentlich der viel liberalere Aspekt ist, als über Empathie jemanden auf externe Reize zu bringen.
Aber ich weiß nicht, ob sich das widerspricht. Es sind ja unterschiedliche Stufen, die damit erreicht werden. Also wenn ich ein bestimmtes Anliegen habe, was ich aber selber auch nicht nur sage, sondern auch vertrete durch Handlung. Bleiben wir mal bei diesem Greenpeace-Beispiel. Da ist ja sozusagen das Erste, dass ich etwas schaffe, worüber Menschen reden können, weil sie sich dafür interessieren. Das heißt, man schafft erstmal etwas, ein Sachverhalt, zu dem man sich verhalten kann. Und zwar positiv wie negativ oder gleichgültig oder so. Ja? Das ist sehr offen, finde ich. Und in einem zweiten Schritt kann man dann vielleicht auch erklären, wie es jetzt mit den Wahlen aussieht oder mit dem CO2 oder sonst was, vorausgesetzt, jemand hat jetzt diesen Reiz so interessant gefunden, dass er sich weiter dafür interessiert. Wenn nicht, dann nicht. Also mir geht es dabei sozusagen um den Freiheitsgrad. Also dass man wegkommt von dieser Sozperspektive, dass man selber schon weiß und das Problem nur darin besteht, dass der andere nicht weiß. Sondern dass auch, ja, dass man sich zeigt in gewisser Weise mit dem Angebot, was man machen kann und dem Gegenüber die Freiheit lässt, das anzunehmen oder abzulehnen oder gleichgültig zu finden.
Und wir haben doch aber eine Demokratie, in der es ja nicht nur die ganz guten Angebote gibt, sondern in der es ja auch die Angebote von rechten Rändern und anderen gibt, die immer auf ein Nein, die immer auf ein Weiter so, die immer auf jeder will dir was wegnehmen und das sind die Feinde und du bist der Schuldige am Ende des Tages abzielen. Das heißt, für mich ist ja schon interessant, dass ich nicht nur ein Angebot mache, das ich selbst nachvollziehbar und überzeugend finde, sondern dass ich weiß, mein eigenes Angebot steht in Konkurrenz zu anderen, die vielleicht, ich sage es mal jetzt so, niedere Reize ansprechen. Und dann muss ich mir ja schon überlegen, wie schaffe ich es denn, dass mein Argument oder mein Angebot das überzeugendere ist. Und ich glaube, dass man das schon managen kann, aber nicht auf diese pädagogische Art, indem ich eben weiß, wie ich es dem anderen am besten verkaufe, auf diese werbliche Art. Sondern ich glaube, es ist am überzeugendsten, wenn man jemandem ein Angebot macht, bei dem am Ende quasi das subsumiert werden kann, als du bist Herr deines eigenen Lebens und wir geben dir genau die Rahmenbedingungen, dass du zu deiner eigenen Lebensgestaltung ermächtigt bist. Und ich glaube, dass das ein sehr freiheitlicher Gedanke ist. Und dass das aber einer ist, der gegenüber all diesen extremistischen Angeboten auch immer derjenige ist, der gewinnen könnte.
Könnte, ja. Also mir ist das ehrlich gesagt zu viel gedacht. Ich würde da sozusagen noch viel liberaler sein als Sie und einfach sagen, also was wir bei Futur 2 zum Beispiel ja machen, nennen wir ja Flaschenpost. Also wir werfen ja einfach eine Flaschenpost mit unseren Geschichten oder auch mit dem Newsletter, der so heißt. Und diese Flasche kann gefunden werden und entkorkt werden oder eben auch nicht. Aber man kann damit quasi als Abnehmer machen, was man will. Und wir spekulieren eigentlich darauf, dass irgendwas, was wir in diese Flasche reingetan haben, auch ein Bedürfnis trifft, was der oder diejenige hat, die die Flasche entkorken. Und ich glaube, das ist so eine Haltung, ja, da tauchen die ganzen pädagogischen Fragen nicht auf und auch nicht diese Pseudo-Augenhöhe-Fragen oder sonst was, sondern da würde ich immer sagen, wie in einem Gespräch, wie wir das jetzt gerade machen, macht ja jeder von uns durch bestimmte Ideen oder sowas ein Angebot an den anderen. Und dann verläuft ein Gespräch so, dass man Teile davon annehmen kann und andere verwerfen kann und vielleicht sind manche sogar langweilig. Aber das ist ja ein Gespräch. Und am Ende hat man dann etwas Gemeinsames, hat die Gestalt dieses Gesprächs. Und das finde ich eigentlich eine schöne Figur, wo man aus diesem Oberschlau-Pädagogenkram rauskommt.
Das heißt, es könnte sein, dass mein Motiv der Selbstwirksamkeit in dem Moment unauthentisch wird, indem ich es benutze, um es quasi jemandem anderen aufzudiktieren.
Genau, ganz genau. Weil der kann ja sagen, Frau Kinnert, das interessiert mich einen Scheiß. Ja? Ich gehe lieber spazieren oder sowas. Und das ist ja gut. Also da ist mir noch, eigentlich ist mir da zu viel Vorgegebenes drin und umgekehrt, das ist logisch damit verbunden, zu wenig Membran zur anderen Seite hin. Also was käme denn jetzt sozusagen als Antwort? Also wenn wir so trivialpädagogisch vorgehen, haben wir ja sowohl Frage als auch Antwort schon formatiert, deshalb kommt dabei nie was raus. Und wenn man sozusagen im emphatischen Sinne vom Gespräch oder von der Flaschenpost hergeht, dann macht man halt ein Angebot und das Gegenüber ist emanzipiert und kann dementsprechend mit dem Angebot machen, was immer es will. Und wenn es gut ist, das Angebot, dann kommt vielleicht auch was Gutes dabei raus. Und wenn das Angebot schlecht ist, wie eben bei Trivialpädagogik, dann kommt auch genau nichts raus. Und so wird ja ein Schuh draus irgendwie.
Und gibt es deswegen Trivialpädagogen, weil sie eigentlich so ängstlich sind gegenüber der Konkurrenz, dass sie gerade keinen anderen Weg sehen, außer diesen unmittelbaren?
Nee, ich glaube, das ist wirklich wie bei eben dem Bild mit der Made und dem Käse, den sie für die Welt hält. Also ich meine, die Leute haben immer die Idee, dass die Welt so funktioniert wie ihr eigener Beruf oder sowas. Ja, das ist ja zum Beispiel bei Wissenschaft ein Problem, weil Wissenschaft setzt auf Rationalität, auf Faktizität und so weiter. Und deshalb übertragen Menschen, die wissenschaftlich arbeiten, das auf Welten, die ganz anders funktionieren. Und dann können gar nicht aufhören, sich zu wundern. Aber selbst in der eigenen Familie würden sie ja mit der Strategie nicht besonders weit kommen. Ja? Weil halt weite Teile des Lebens funktionieren eben nicht nach Rationalität und Faktizität, sondern nach Beziehungen und dementsprechend nach Emotionen. Also ich glaube, wenn man politisch etwas umsetzen will, muss man gewissermaßen von einer ganz anderen Seite her an die Sache rangehen. Vor allen Dingen, wenn es um etwas Neues geht und nicht um irgendwas Altes, Abgestandenes.
Und dann gibt es dieses Vakuum im Diskurs nicht nur zwischen Politik und Wissenschaft, sondern eben auch zwischen Politik und Bürger. Weil ich ja auch das Gefühl habe, dass viel Diskussion um zum Beispiel die AfD der letzten Jahre ja auch von diesem Triggermoment gesteuert war, dass ich deswegen mich von dieser Gefahr hin oder von dieser Angst hin beeinflussen lasse, wie ich auf den Bürger zugehe.
Ja, also und auch da war ja lange Zeit gegenüber dem Aufkommen der AfD, aber auch gegenüber Neonazis, genau diese pädagogische Grundhaltung. Es handelt sich um verirrte Schäfchen, also insbesondere auch bei den Wählerinnen und Wählern der AfD, wobei man jetzt, solange wie die da sind und dass die Teil einer politischen Wirklichkeit sind, man endlich mal einsehen muss, dass diese Leute nicht auf dem falschen Weg sind und man sie davon heilen kann, weil sie gewissermaßen im Irrtum sich befunden haben, als sie ihr Kreuzchen gemacht haben, sondern die wissen ganz genau, warum sie ihr Kreuzchen machen, weil sie gerne bei einer gegenmenschlichen Partei ihr Kreuzchen machen, weil sie dieselben Inhalte vertreten. So, und da bin ich ja bei einem ganz anderen Punkt. Und da würde ich aufhören, pädagogisch zu argumentieren. Ich versuche es ja sowieso nie zu tun, aber da ist die Pädagogik gewissermaßen am Ende oder hat sich sogar selber hinters Licht geführt.
Demaskiert das am Ende nicht auch eine Art von Bürgerverachtung oder von einer Bestätigung der Unmündigkeit des Bürgers, weil man ihm nicht zumuten möchte, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen?
Ja, ganz genau. Also man denkt immer, also auch gerade dieses, da hat sich jetzt jemand getäuscht oder sowas, ja, ist ja eine andere Formulierung für die unterstellte Unmündigkeit. Aber ich kann ja auch einem Nazi Mündigkeit unterstellen. Ja? Die führt bei dem nur dazu, dass er eine völlig andere Haltung hat als die, die ich in irgendeiner Weise vertreten könnte. Ja? Aber was dann dabei rauskommt, ist ja was vollkommen anderes. Dann kommt zum Beispiel politische Gegnerschaft dabei raus und nicht Sozpet.
Das führt am Ende ja wieder zu der These, dass Bildung allein und gute Schulen allein nicht vor menschenfeindlichen Äußerungen oder politischen Ideen schützt.
Niemals. Niemals. Das gehört ja zu den größten Mythen unserer Gegenwartsgesellschaft. Niemals. Ja? Man kann im Höchstmaß von Bildung und doppelt promoviert oder sonst was Teilnehmer von Erschießungskommandos sein. Haben wir historisch viele Beispiele dafür. Man kann auch Konzentrationslager designen oder sonst was, wenn man hochgebildet ist. Man kann auch Gedenkstättenbesuche machen, um sozusagen Freude daran zu haben, wie da historisch was ausprobiert worden ist. Ja, das hat alles sozusagen was mit Bildung zu tun, aber die Interpretation dessen, was mir da gebildet wird, das ist ein weites Feld. Und da sind die Leute gewissermaßen, je nachdem, wo sie herkommen, machen sie was anderes mit diesem Bildungsangebot. Und das muss man mal in Rechnung stellen. Und das wäre eigentlich das nächste Thema, dass wir ja auch extrem wenig Evaluation darüber haben, was eigentlich bei diesen ganzen Bildungsangeboten in Sachen Demokratie, historisch-politische Bildung, Antisemitismus, Aufklärung und so weiter, was kommt eigentlich effektiv dabei raus? Also es funktioniert ja das meiste nach einer Output-Logik. Man sagt das Richtige und hat dann die Erwartung, da wird dann auch sozusagen durch den Trichter das Richtige ankommen. Aber wir wissen überhaupt nichts darüber, was die Leute mit diesem Wissen machen.
Also wäre das vielleicht eine neue wichtige Aufgabe oder eine immer schon wichtige Aufgabe, dass wir über das Defizitäre in unseren Diskursen sprechen, was nämlich passiert, wenn sie ausschließlich pädagogisch oder rational oder kognitiv ablaufen.
ich würde sogar weitergehen, diese Pädagogisierung von politischen Gegenständen ist grundverkehrt.